Ja, herzlichen Dank für diese überaus freundliche Begrüßung. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung, als sie vor ungefähr einem Jahr an mich ergangen ist. Hatte aber auch gleichzeitig so ein bisschen Angst, weil ich genau diese Phalanx meiner Vorredner kannte und dachte, wie passe ich da jetzt eigentlich rein? Aber mal sehen, probieren wir es mal. Ja, Gefühle und Geschichte, ein großes Thema und ein relativ neues Thema. Als ich 2008 von der amerikanischen Yale University, wo ich 5 Jahre gelehrt hatte, nach Berlin wechselte, um dort am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, einen Forschungsbereich zur Geschichte der Gefühle aufbaute, da rieben sich viele Kollegen die Augen. Alle hatten Einwände, die sie meist aber nur hinter vorgehaltener Hand äußerten. Man ist ja höflich untereinander. Meine Kollegen in der Geschichtswissenschaft fanden, mit Gefühlen ließe sich kein Staat machen und auch keine Wissenschaft. Denn Gefühle taugten weder zur historischen Analyse, noch hätten sie einen Einfluss auf den Gang der Geschichte. Sie seien so subjektiv, dass sie höchstens für die Literaturwissenschaft interessant seien. Ich sollte dann doch besser die Disziplin wechseln. In der Geschichte habe dieses Thema jedenfalls nichts zu suchen. Nun ja. Aber man hatte mich ja auch nicht in eine Geschichtsfakultät an einer deutschen Universität berufen. Dort war ich lange vor der Professur in den USA lange gewesen, sondern ich kam an ein Max-Planck-Institut. Und Max-Planck-Institute sind bekannt für ihre Innovationskraft und auch ihren Innovationsanspruch. Sie wiederholen nicht das, was anderswo auch gemacht wird, sondern sie suchen neue Wege zum Wissen. An meinem, also in Anführungsstrichen natürlich meinem Institut in Berlin, arbeiten vor allem Psychologen. Da sich Psychologen schon qua Amt und qua Tradition um Gefühle kümmern, dachte ich, ich hätte mit meiner Themenstellung, nämlich Geschichte der Gefühle, ins Schwarze getroffen. Weit gefehlt. Denn auch hier war man skeptisch. Gefühle sind Gefühle, hieß es. Sie fühlen sich gleich an, egal von wem sie wann gefühlt werden. Menschen hätten, so das wiederkehrende Argument, schon immer Gefühle gehabt. Vor allem die sogenannten 6 Grundgefühle, wie sie der psychologische Gefühlspapst Paul Ekman herausgefiltert hatte. Können Sie diese 6 Grundgefühle erkennen? Was sehen Sie?
Ein bisschen lauter, sonst höre ich das nicht. Ich habe gehört, irgendwie Freude.
Ja, Freude, ja. Erschrecken, Skepsis habe ich gehört. Ekel, Wut, Staunen, Trauer. War schon mehr als 6, ne? Angst. Ich lüfte das Geheimnis. Überall auf der Welt, hatte Ekman beobachtet, zeigten Menschen den gleichen Gesichtsausdruck, wenn sie Gefühle der Freude, der Trauer, der Angst, der Wut, der Überraschung und des Ekels empfanden. Später dann unterschied er noch Ekel und Verachtung, sodass er nicht auf 6, sondern auf 7 Grundgefühle kam. Menschen erkannten auch, trotz großer kultureller Unterschiede, das Gefühl auf den Gesichtern anderer Menschen. Allein der Test jetzt lässt mich da skeptisch empfinden. Kann man auch ganz andere Sachen sehen. Seine Folgerung, wenn der Ausdruck gleich war und als gleicher wahrgenommen wurde, dann müsste auch die Empfindung des Gefühls gleich sein. Und eben das hatte bereits Charles Darwin in den 1870er Jahren behauptet. Ekman war ursprünglich sehr kritisch gegenüber Darwins Thesen gewesen, ist ausgezogen, um sie zu widerlegen und hat dann sehr überrascht festgestellt, dass Darwin recht hatte, wie er meinte. Trotzdem, die Frage, stimmt diese These? Sogar Psychologen zweifeln. Sie melden methodische Bedenken an, was die Art der Datenerhebung betrifft. Und sie verweisen auf die Differenzen der Wiedererkennung, die sie in diesem Diagramm sehen. Die Differenz zwischen einem Gefühl wie Freude, das 92% der Betrachter sofort erkennen, bei einem anderen, und andererseits Furcht oder Überraschung, was nur von 68% bzw. 64% der Betrachter identifiziert wird. Freude gehört für Entwicklungspsychologen in die Kategorie der ersten Gefühle, die ein Menschenkind empfindet, ebenso wie ihr Gegensatz, der Schmerz oder das diffuse Unwohlsein, das es durch Weinen oder Greinen zum Ausdruck bringt. Alle weiteren Gefühle sind sehr viel komplexer und voraussetzungsvoller. Sie wollen erlernt werden, im Fühlen wie im Ausdrücken. Sie sind auf diese Weise abhängig von der Kultur, in die jede und jeder von klein auf hineinsozialisiert wird. Das ruft die Kulturwissenschaftler, einschließlich der Historiker, auf den Plan. Sie machen auf dreierlei aufmerksam. Erstens darauf, dass jede Kultur Gefühle anders sieht und anders bewertet, dass sie Gefühle anders rahmt und ihnen eine andere Bedeutung zuweist. Manche Kulturen lassen Angst nicht gelten, andere tun sich mit Trauer schwer. Einige kodieren Hass positiv, andere negativ. Liebe ist vielleicht das Gefühl, das zumindest in unseren Breiten kulturell am stärksten beschrieben und geframed ist. Wie viele Regalmeter, wir befinden uns in einer wunderbaren Bibliothek, wie viele Regalmeter kann man mit Büchern füllen, die von Liebe handeln? Wie viele Ratgeber gibt es allein in unserer Zeit, die über richtiges und falsches Lieben aufklären? Vergleicht man sie mit dem, was frühere Generationen über Liebe wissen sollten, dann wird sehr schnell deutlich, wie stark sich die heutige Auffassung von Liebe von dem entfernt hat, was man im 17., im 18., im 19. Jahrhundert darunter verstanden hat. Liebe ist also, wie prinzipiell jedes andere Gefühl auch, kulturell eingefasst und geprägt. Die Kultur drückt ihm einen bestimmten Stempel auf und gibt die Praktiken vor, in denen es aktiviert und gelebt wird. Damit aber kommt die Geschichte ins Spiel, denn Kultur und Gesellschaft verändern sich, langsam zwar, aber stetig. Und damit verändert sich auch der Prägestempel für Gefühle. Wie aber, zweitens, funktioniert diese Prägung? Wie macht eine Kultur das mit diesem Stempel? Der Dreh- und Angelpunkt ist die Sprache. Sprache nicht nur als gesprochene und geschriebene Sprache, sondern auch als visuelle, als figürliche, mimische Körpersprache. Gefühle haben ja sehr viel mit Körperlichkeit zu tun. Sie bewegen den Körper, sie bewegen unser Gesicht, unsere Haut, unseren Puls, unsere Körpertemperatur, unsere Glieder. Erinnern wir uns, man spricht ja heute zumindest in der wissenschaftlichen Literatur fast überhaupt nicht mehr über Gefühle, auch im Deutschen nicht, sondern über Emotionen und dass der Begriff Emotionen, lateinisch emovere, herausbewegen. Da ist dieses Bewegungsprinzip schon in der Begrifflichkeit drin. Von daher ist es wichtig, auch die Sprache des Körpers in die Definition und Analyse eines Gefühls mit einzubeziehen. Nehmen wir uns noch einmal das Gefühl der Liebe vor. Von dem französischen Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal, er lebte im 17. Jahrhundert, stammt die Äußerung, man verliebe sich, indem man viel von der Liebe rede. Pascals Landsmann und Zeitgenosse François de La Rochefoucauld meinte ungefähr das Gleiche, als er sagte, manche Menschen hätten sich niemals verliebt, wenn sie niemals von der Liebe hätten sprechen hören. Das konnte sarkastisch gemeint sein, nach dem Motto, jene Menschen folgten lediglich einer Konvention und kennten keine wahren, echten, authentischen Gefühle. Es lässt sich aber auch anders, nämlich konstruktivistisch lesen, wie es der Soziologe Niklas Luhmann, von dem wir gerade nochmal gehört haben, dass er der Erste in der Reihe der Kulturtheorien gewesen ist, hier in Stuttgart, wie es Luhmann getan hat. Erst der Code der Liebe, wie er in zahllosen Briefen, Gedichten, Episteln, Liedern und Bildern Gestalt gewann, erst dieser Code ermutigt dazu, entsprechende Gefühle zu bilden. Will heißen, Menschen leben und lieben nach Modellen, nach sprachlich verfassten Modellen. Selbstverständlich nicht so, dass sie das, was sie vorfinden, einfach kopieren. Manche tun das, andere reiben sich daran, adaptieren einiges, aber nicht alles. Ihrer Freiheit sind dabei mehr oder weniger enge Grenzen gezogen. Grenzen der Sitte, des Schicklichen. Vor allem aber Grenzen der Institutionen, deren Mitglieder sie sind und die sie prägen. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Zunächst möchte ich Ihnen noch eine dritte Überlegung aus kulturwissenschaftlich-historischer Sicht vorstellen und die betrifft Prozesse des Lernens und der Rückkopplung. Menschen eignen sich Gefühle in mehrdimensionalen Lernprozessen an, durch Imitation, durch Initiation, durch Reflexion. Dieses Lernen erfolgt kognitiv ebenso wie performativ und körperlich. Gefühle gehen ja, wie gesagt, durch den Körper und verwandeln den Körper, geben dem Körper eine andere Gestalt. Zugleich wirkt der körperliche Ausdruck eines Gefühls auf seine Empfindung zurück. Schon bei Charles Darwin fand sich 1872 die Beobachtung, dass sich ein Gefühl durch seinen Ausdruck sowohl intensivieren als auch besänftigen lasse. Wilhelm Wundt, Begründer der experimentellen Psychologie, pflichtete Darwin 1877 bei. Er tat es, interessanterweise, unter Hinweis auf die berühmten Klageweiber, bei denen, Zitat, der Ausdruck selbst die Gemütsbewegung herbeiführt. Wer nur lange genug mit Händen und, nicht gerade Füßen, aber Armen ringt, wer die Stimme zu lauten Klagetönen erhebt, wer sich die Haare rauft, der gibt dem Gefühl der Trauer nicht nur einen bestimmten Ausdruck. Er, oder in diesem Fall ganz eindeutig sie, ruft durch diese Körpertätigkeiten das Gefühl der Trauer zum Teil erst hervor, beziehungsweise verstärkt und stabilisiert es. Das hatte bereits Gotthold Ephraim Lessing in seiner berühmten hamburgischen Dramaturgie aus den 1760er Jahren beschrieben. Lessing empfahl Schauspielern, eine bestimmte Gefühlsäußerung zu spielen, also zu imitieren. Im nächsten Schritt würden sie dann dieses Gefühl auch empfinden. Diese Empfindung würde wiederum in einer Art Rückkopplungsschleife auf den Körper zurückwirken. Diese Lessingschen Regeln sind nicht weit entfernt von den Schauspieltechniken, die Konstantin Stanislavski und Lee Strasberg im 20. Jahrhundert entwickelten. Und ähnlich funktioniert auch das derzeit so beliebte Lach-Yoga. Es folgt dem Motto, ich lache nicht, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich lache. Probieren Sie es mal. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es einmal gemacht und war sehr überrascht. Ausdruck und Eindruck sind also eng miteinander verbunden in beide Richtungen. Und der Ausdruck eines Gefühls folgt bestimmten kulturellen Regeln. Wenn eine Kultur ein bestimmtes Gefühl tabuisiert, wird es für ihre Angehörigen sehr, sehr schwer, dieses Gefühl zu empfinden. Sie haben schlicht keinen Ausdruck dafür und sehen es auch nicht bei anderen. Anthropologen haben solche Tabuisierungen und ihre Folgen immer wieder beobachtet. Das Umgekehrte lässt sich ebenfalls feststellen. Wenn Gesellschaften bestimmte Gefühle stark adressieren, breiten sich diese adressierten Gefühle rasant aus. Wer, wie wir es im Moment erleben, alles und jedes unter das Gefühl der Demütigung subsumiert, wird binnen kurzem einen massiven Anstieg solcher Gefühle bei den Befragten konstatieren. Denn Gefühle haben ja immer auch eine Appellations- und Alarmierfunktion. Sie sind Mittel der Kommunikation und sie senden Signale aus. Sieh her, ich fühle mich gedemütigt, tu was dagegen. Zugleich verstärkt jede Artikulation eines Gefühls das Gefühl selber. Menschen werden sich gemeinhin erst darüber klar, dass sie sich gedemütigt fühlen, wenn sie es sagen, wenn sie es aussprechen. Dieses Sagen stiftet, wie Soziologen gern formulieren, stiftet Anschlusskommunikation oder soll sie stiften. Aber wie gesagt, nicht alles ist immer und jederzeit und überall sagbar und damit fühlbar. Um diesem Sag- und Fühlbaren auf die Spur zu kommen, müssen wir den Blick auf Institutionen richten. Unter Institutionen versteht man die formellen und informellen Spielregeln einer Gesellschaft. Diese Spielregeln legen wiederum Anreizstrukturen für das Verhalten der Mitglieder einer Gesellschaft fest. Sie formen, sie stabilisieren, sie lenken das Handeln von Individuen und Gruppen in einer Weise, dass es im Ergebnis für andere Interaktionsteilnehmer erwartbar wird. Wenn wir Verhalten und Handeln durch Gefühle ersetzen, wird ein neuer, weiterer Schub draus. Institutionen, das sind zum Beispiel die Regelsysteme in Familie, Religion, Wissenschaft, in Berufsgruppen und Verbänden wie den vormodernen Handwerkerzünften oder Kaufmannsgilden oder heutzutage in den Ärzte- oder Rechtsanwaltskammern und dergleichen. Sie regulieren nicht nur, wer aufgrund welcher Qualifikationen aufgenommen wird. Sie üben auch ein moralisches Regiment aus. Sie bestimmen, was man tun darf und was man besser lassen sollte. Und sie sozialisieren ihre Mitglieder in eine bestimmte Gefühlsökonomie hinein. Sie legen ihnen nahe, bestimmte Gefühle zu haben und andere eben nicht. Sie fordern zum Beispiel Solidarität oder fördern Wettbewerb und Ellbogenmentalität. Sie legen auch fest, früher sehr viel gebieterischer als heute, wer wen lieben und heiraten darf und wen nicht. Sie definieren, was Rechtschaffenheit heißt und was Mitleid. Kurzum, Institutionen üben einen großen Einfluss darauf aus, wie Menschen fühlen und wie sie Gefühle leben. Sicher, die Institution selber fühlt nicht, das können nur Lebewesen. Aber sie entwickelt eine Art Lehrplan, ein Curriculum, das sie ihren Angehörigen vermittelt. Vermutlich ist das bei Familien unmittelbar nachvollziehbar, wobei sich heutige Familien emotional stark von früheren Familien unterscheiden, die ganz anders zusammengesetzt waren, ganz andere Funktionen wahrnahmen. Aber das mit dem Lehrplan gilt auch für Religionen, die mehr oder minder klare Anweisungen geben, wie man sich Gott und den Mitmenschen gegenüber verhalten soll, demütig und barmherzig, liebevoll und ehrerbietig, bewundernd und furchtsam, je nach Situation und Konstellation. Und selbst die Wissenschaft wartet mit Gefühlsregeln auf, wenn sie beispielsweise Neugier prämiert für Descartes ein überaus wichtiges Gefühl, für Ekman offenbar nicht mehr. Oder wenn sie, wie es noch Goethe getan hat, Forschern auf den Weg gibt, es sei, Zitat, das schönste Glück des denkenden Menschen, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren. Das ist ein Spruch, der mich immer irgendwie erschauern lässt. Er steht im Goethesaal des Berliner Harnack-Hauses, was der Max-Planck-Gesellschaft gehört. Dort finden immer die großen Versammlungen der Mitglieder der Max-Planck-Gesellschaft statt. Und es ist sozusagen in weißen Reliefbuchstaben sozusagen über einer Ecke angebracht. Und immer, wenn ich da drauf gucke, das muss man erstmal so formulieren können. Das Unerforschliche ruhig zu verehren. Institutionen wie Familie, Religion, Wissenschaft, Berufsverbände, aber auch Bildungseinrichtungen, der Wohlfahrtsstaat, der Sport. Institutionen zeichnen sich durch ihre relative Beständigkeit aus. Sie sind Figurationen von längerer Dauer. Zugleich aber sind sie alles andere als statisch. Sie verändern sich und damit verändern sich auch die Gefühlsregister, die Gefühlsrepertoires, mit denen sie ihre Angehörigen konfrontieren. Schauen wir uns die Schule an. Noch während meiner Schulzeit in den 1960er Jahren gab es prügelnde Lehrer, brüllende Pädagogen, die mit hochrotem Gesicht und schneidenden Worten oder Zischlauten einen Schüler coram und eine Schülerin coram publico vorführten und fertig machten. Es gab das berüchtigte in der Ecke stehen, das Martin Kippenberger hier verewigt hat, mit dem Rücken zur Klasse. Es gab das öffentliche Verlesen von Zensuren, es gab Beschämungssituationen noch und nöcher. Heute rühmen sich Lehrerinnen und Lehrer ihrer Schamsensibilität und behandeln Schülerinnen und Schüler, zumindest in der Regel, respekt- und rücksichtsvoll. Ausnahmen bestätigen die Regel wie immer. Ich will diesen Aspekt des Einflusses von Institutionen auf die Gefühlserziehung und Gefühlspraxis hier nicht weiter vertiefen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir diesen Einfluss weder unter- noch überschätzen dürfen. Wenn wir mit Fug und Recht davon ausgehen, dass Menschen Gefühle lernen und nicht einfach nur haben, gewissermaßen evolutionär vererbt, dann sind Institutionen primäre Lernorte. Sie vermitteln Gefühlswissen und sie üben Gefühlspraktiken ein. Und sie stellen Regeln auf, welche Gefühle in welcher Intensität, in welchen Zusammenhängen, auf welche Weise passen oder eben nicht passen. Aber Regeln müssen nicht immer befolgt werden und werden es auch nicht. Gerade meine Generation hat die gezielte Regelverletzung zum aufklärerisch-aufrührerischen Prinzip erhoben. Einzelne haben es vorgemacht, andere sind gefolgt. Am Ende standen veränderte Institutionen und neue Gefühlsregeln. Veränderungschancen entstehen auch dadurch, dass sich verschiedene Regelsysteme aneinander reiben und miteinander in Konflikt geraten. Die moderne Gesellschaft besteht ja aus zahlreichen Institutionen und jeder Mensch gehört mehreren an und macht mit ihnen mehr oder weniger enge Bekanntschaft. Schon Kinder lernen sehr früh in ihrem Leben konkurrierende Institutionen kennen, die Familie einerseits, die Kita und die Schule und der Spielplatz andererseits. Sie erfahren, dass die Gefühlsregeln, die diese verschiedenen Lernorte vermitteln, möglicherweise nicht deckungsgleich sind. Sie müssen navigieren, sie müssen Unterscheidungen treffen. Damit bereiten sie sich sehr früh schon auf die Erwachsenenwelt vor. Eine Welt, die durch die Kopräsenz vieler Institutionen gekennzeichnet ist. Familie, Arbeitsplatz, Sportverein, Kirchenchor, politische Partei und so weiter und so fort. Eine bunte Vielfalt also, wie es sie in vormodernen Gesellschaften kaum je gegeben hat. Damit steigt aber auch der Druck auf das Individuum, die emotionalen Skripte der jeweiligen Institutionen auseinanderzuhalten. Also in der Familie anders aufzutreten als im Büro, im Gottesdienst anders als in der Parteiversammlung. Die soziale und emotionale Mobilität, die modernen Menschen abverlangt wird, eröffnet aber zugleich Veränderungschancen. Wenn sich Institutionen spezifische Gefühlspraktiken auseinanderentwickeln, kann es zu Irritationen, zu Reibungen und Konflikten kommen. Daraus wiederum entsteht Anpassungsdruck, diesmal nicht für Menschen, sondern für Institutionen. Nehmen wir als Beispiel das Militär. Die Bundesrepublik hatte 1956, also 7 Jahre nach Verkündigung des Grundgesetzes, die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. Die DDR folgte 1962. Vor dem Bau der Mauer hat man sich das nicht getraut. Soldaten sollten zwar Staatsbürger in Uniform sein, hier wie dort, und ihre bürgerlichen Rechte, anders als in den Vorgängerarmeen, nicht am Kasernentor abgeben. Trotzdem war der Dienst zunächst durch die traditionelle Militärkultur gekennzeichnet. Schnarrende Anweisungen der Unteroffiziere, Casinoton der Offiziere. Beide Gruppen hatten sich ihre Spuren in der Wehrmacht verdient. Alltägliche Demütigungsrituale und Routinen für die Rekruten. Die Zivilgesellschaft, die man damals noch nicht so nannte, nahm daran wenig Anstoß. Bei einer Meinungsumfrage 1956 vertraten 63% der Frauen und 55% der Männer die Auffassung, die heutige Jugend brauche das Militär, weil es ihr Ordnung und Anstand beibringe. Interessant, die Geschlechterdifferenz dabei. Das änderte sich seit den 1960er Jahren. Das war das Jahrzehnt, in dem Eltern prügelnden Lehrern die Zustimmung entzogen. Es war das Jahrzehnt auch, in dem immer mehr Jugendliche von ihrem grundgesetzlich verbrieften Recht, den Wehrdienst zu verweigern, Gebrauch machten. 1967 beschwerte sich Brigadegeneral Heinz Karst über einen Verlust an Männlichkeit in der Truppe und monierte das grundsätzliche Ziviltragen in der Freizeit der Soldaten. Im gleichen Jahr untersagte die Bundeswehr Soldaten, Zitat, das Tragen einer schulterlangen oder sonst feminin wirkenden Haartracht. Das stieß auf wenig Gegenliebe bei den Rekruten, weil es den gesellschaftlichen Entwicklungen jener Zeit widersprach. 4 Jahre später verantwortete deshalb der damalige sozialdemokratische Verteidigungsminister Helmut Schmidt den berühmt-berüchtigten Haarnetzerlass. Er schrieb vor, dass Haar und Bart der Soldaten gepflegt sein mussten und dass Langhaarige, im Volksmund Gammler, im Dienst ein Haarnetz tragen mussten. Die Bundeswehr orderte daraufhin 740.000 Haarnetze und arrangierte sich so mit einem jugendkulturellen Trend, der damals großen Wirbel machte. Hier änderte also eine Institution ihren emotionalen Code. Einen Code, der bisher auf Männlichkeit, Härte, Uniformierung, Schneidigkeit und kurzen Haarputz gepolt war. Sie änderte ihn, weil sie unter den Druck anderer Institutionen geriet, in denen junge Männer ihre Sehnsucht nach Lockerheit, nach Grenzüberschreitung, nach Entkrampfung ausleben konnten. Um diese Männer nicht zu verlieren, passte sich das Militär ihren Bedürfnissen an, zumindest partiell und kurzfristig. Bereits 1972 wurde der Haarnetzerlass nämlich wieder kassiert. Wir haben in der letzten halben Stunde 3 wichtige Dinge besprochen, wichtig für die Geschichte der Gefühle. Wir haben uns erstens darüber verständigt, dass Menschen Gefühle lernen, bevor sie sie haben. Das gilt schon für die sogenannten Basisemotionen, egal ob 6 oder 7 oder 12. Und es gilt umso mehr für alle komplexeren Gefühle, wie Neugier, Demut, Vertrauen. Wir haben zweitens festgehalten, dass Lernprozesse abhängig von der Kultur und Gesellschaft sind, in der sie sich vollziehen. Als zentrale Lernorte haben wir Institutionen identifiziert. Institutionen entwickeln einen bestimmten Code, in den sie ihre Mitglieder hineinsozialisieren. Dieser Code ist in der Regel sprachlich verfasst. Sprache wiederum übt einen entscheidenden Einfluss auf das aus, was Menschen fühlen. Sprache framet und labelt das Gefühlte und macht es auf diese Weise nicht nur erkennbar, sondern auch ausdrucksfähig. Institutionelle Codes und Regelsysteme sind drittens nicht statisch, sondern veränderlich. Damit sind wir bei dem angelangt, was Historiker am meisten interessiert: der Wandel, die Veränderung. Ich möchte Ihnen nun in der letzten Viertelstunde des Vortrags einen Einblick in die Denkwerkstatt von Geschichtswissenschaftlerinnen geben, die Gefühle als historischen Gegenstand betrachten. Historisch ist der Gegenstand auf zweifache Weise. Zum einen sind Gefühle selber historisch, sie unterliegen der Veränderung in Zeit und Raum. Und zum zweiten prägen Gefühle den Lauf der Geschichte. Sie haben eine historische Wirkungsmacht. Beide Perspektiven sind in die Ausstellung eingeflossen, die unter dem Titel »Die Macht der Gefühle« eben jetzt hier auch in der Stuttgarter Stadtbibliothek zu sehen ist, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Zeitgleich, ein bisschen Propaganda muss sein, zeitgleich ist sie übrigens an fast 3000 weiteren Orten in der ganzen Welt zu sehen. Ich bin immer selber beeindruckt. Von, jetzt muss es kommen, Vancouver nach Sydney, von Pretoria nach Helsinki, von Montevideo nach Manila. Und natürlich auch hier in Deutschland von, sagen wir mal, Flensburg bis Lörrach oder Passau. Das Format der Ausstellung war uns, meine jüngste Tochter Bettina und ich, war uns vorgegeben. Wir sollten 20 Plakate gestalten mit jeweils 6 bis 8 Bildern und einem Text, der maximal 1000 Zeichen lang sein durfte. 1000 Zeichen sind verdammt wenig. Für diesen Text gab es weitere Vorgaben. Er sollte gegenwartsorientiert sein, also das Publikum dort abholen, wo es angeblich steht. Er musste sowohl von der NS-Zeit als auch von der DDR handeln. Das war nämlich die Mission der beiden Bundesstiftungen, die die Ausstellung in Auftrag gegeben haben. Also Bauer hat es bereits gesagt, die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und die andere Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er sollte aber auch 8 Jahrzehnte Demokratieerfahrung in Deutschland abbilden, also die Weimarer Zeit und die Zeit der alten und neuen Bundesrepublik. Das alles in klarer, verständlicher Sprache, ohne Jargon und möglichst anschaulich. Abgesehen von diesen Vorgaben waren wir frei, grundgesetzlich verbürgt. Und wir haben diese Freiheit genutzt, um einen neuen Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts, genauer zwischen 1919 und 2019, zu werfen. Dieses Jahrhundert hatte es in sich. Es brachte, wie der deutsch-amerikanische Historiker Fritz Stern das in seiner Autobiografie genannt hat, es brachte 5 Deutschlande hervor. Ein Systemwechsel jagte den anderen und mit den Systemen wechselten auch ihre emotionalen Signaturen. Aber wie bringt man das auf 20 Plakaten unter? Wir haben am Anfang 2 grundsätzliche Entscheidungen getroffen, eine inhaltliche und eine formale. Inhaltlich war die Entscheidung, uns von dem ursprünglichen Konzept der Stiftung, die hatten nämlich vorgearbeitet und legten uns bereits 20 Texte ausformuliert hin, dass wir uns von diesem Konzept radikal lösen wollten. Radikal, weil diese Stiftungstexte eine didaktische Lesart vorgaben, der wir uns nicht anschließen mochten. Diese Lesart lautete: Gefühle sind schlecht, Gefühle sind gefährlich. Gefühle haben in der Politik nichts zu suchen. Wenn sie dort vorkommen, muss man ihnen Zügel anlegen. Diese Botschaft war uns zu einfach und zu eindimensional. Wir wollten Gefühle als Aktivposten zeigen, als Handlungsressourcen mit unterschiedlichen Funktionen und Wirkungen. Selbstverständlich wussten auch wir, dass Gefühle willkommene Spielmasse in den Händen von Diktatoren und Diktaturen sind, dass sie politisch instrumentalisiert und manipuliert werden. Aber in dieser Beschreibung gehen sie nicht auf. Denn auch demokratische Regime leben mit Gefühlen und von Gefühlen. Und es gibt eben solche und solche. Nehmen wir als Beispiel hinter mir die Angst. Das erste Plakatgefühl. Da haben wir zum einen darauf aufmerksam gemacht, wie die Inflationserfahrung der 1920er Jahre, aber auch in der Währungsreform 1948, Angst vor Geldentwertung und Geldverlust bis heute tief ins kollektive Gedächtnis der Nation eingestempelt hat. Wirtschaftspolitik ist seitdem, was kein Amerikaner, auch kein amerikanischer Nobelpreisträger für Wirtschaft versteht, Wirtschaftspolitik ist vor allem Inflationsvermeidungspolitik. Angst war darüber hinaus ein Gefühl, das die Parteigänger der Nationalsozialisten und des Staatssozialismus ihren Gegnern bzw. Feinden aufdrückten. Diese Angst blockierte und verhinderte Gegenwehr und Widerstand. In den bundesrepublikanischen 80er Jahren dagegen gewann Angst eine mobilisierende Kraft. In der Friedensbewegung ebenso wie in der Anti-AKW- und der Umweltbewegung. Stichwort Waldsterben, Stichwort sauer Regen. Wir können heute die Fridays for Future hinzufügen. Last but not least konnte Angst unter bestimmten Umständen überwunden und in Widerstand überführt werden, wie bei den Leipziger Montagsdemonstrationen im Oktober 1989. 1000 Zeichen und 7 Bilder reichen nicht aus, diese verschiedenen Funktionen von Angst kontextabhängig zu entwickeln und phänomenologisch durchzudeklinieren. Sie werden im Text lediglich genannt und von den Bildern unterfüttert. Was mit 1000 Zeichen auch nicht zu machen ist, ist die Veränderung des Angstgefühls im Jahrhundertverlauf zu verdeutlichen. Wie sich Angst anfühlt, ist abhängig von dem, wovor man Angst hat. Inflation fühlt sich anders an als Staatsterror. Es macht einen Unterschied, ob man sich allein und vereinzelt vor etwas fürchtet oder ob man weiß, dass man dieses Gefühl mit anderen teilt. Besser, denke und hoffe ich, ist es uns auf dem Plakat zu Liebe gelungen, solche Veränderungen zumindest anzudeuten. Dass sich gleichgeschlechtliche Liebe unter homosexuellen Männern und lesbischen Frauen anders anfühlt, wenn sie unter Strafe steht und im Verborgenen gelebt werden muss, als wenn sie legalisiert und in vollem Tageslicht praktiziert werden kann, das ist unschwer nachvollziehbar. Wie Frauen körperliche Liebe empfinden, hat sehr viel damit zu tun, ob sie sich auf Verhütungsmittel verlassen können oder nicht. Und was das Naming und Framing angeht, ich erinnere mich sehr gut an das Gefühl der Befreiung, das mit dem Hyde Report von 1977 einherging. Die Autorin hatte aufbauend auf den vorangegangenen empirischen Erhebungen, Kinsey-Johnson Report, ein neues, erfahrungsoffenes Bild weiblicher Sexualität gezeichnet. Es unterschied sich massiv von den freudianischen, männerzentrierten Konzepten und sah davon ab, weibliches Begehren nur als Spiegelbild männlicher Bedürfnisse zu kodieren. Diese Studie hat vielen Frauen damals erlaubt, man kann sagen, sie hat sie sogar dazu ermuntert, ihre Empfindungen anzuerkennen und selbstbewusst zu leben, anstatt sie als defizitäre Verirrung abzuwerten und zu tabuisieren. Auch das hat das Gefühl der Liebe verändert. Ebenso wie die Umkodierung des Patriotismus, der Vaterlandsliebe. Zu Beginn unseres Zeitraums, also 1919, war die Liebe zum Vaterland sakrosankt. Im Ersten Weltkrieg bis zum Exzess beschworen, wurde sie nun in Reaktion auf die Kriegsniederlage und den Versailler Vertrag neu mobilisiert. Der Nationalsozialismus machte aus ihr ein Bekenntnis zur rassischen Überlegenheit, die die Versklavung und Vernichtung anderer Rassen rechtfertigte. Vor allem die Bundesrepublik rüstete anschließend patriotisch ab. Bis hin zu Gustav Heinemanns unvergessener Sentenz: Ich liebe meine Frau und nicht den Staat. Basta, hätte dann Gerhard Schröder noch hinzugefügt. Aber der liebt ja viele Frauen. Für Heinemann war Liebe ein privates Gefühl, das sich aber auch im Privaten sehr unterschiedlich und veränderlich ausnahm. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir neben der inhaltlichen Entscheidung, Gefühle nicht von vornherein als negativ abzuwerten, auch eine formale Entscheidung getroffen haben. Wir haben uns nämlich entschieden, die Ausstellung auf 20 distinkte Gefühle zu konzentrieren, wohl wissend, dass viele dieser Gefühle de facto in Mischformen auftreten oder nahtlos ineinander übergehen können, wie etwa Ressentiment und Wut. Bei der Auswahl dieser 20 Gefühle haben die beiden Autorinnen Kompromisse geschlossen. Immerhin liegen 37 Jahre zwischen uns, andere Generationserfahrungen. Ich hätte zum Beispiel gern das Gefühl der Demut dabei gehabt. Aber das fiel der Geborgenheit zum Opfer. Dafür machte sich die Tochter stark in kritischer Distanz zum neuen Heimatministerium und unter Hinweis auf die prekär ambivalenten Zugehörigkeitsgefühle von Migranten. 20 Gefühle sind mehr als die 6 oder 7 Basisgefühle, aber sie decken das Spektrum realer Gefühle bei weitem nicht ab. Wir haben ausgewählt, auch mit Blick auf die Themen, die wir ansprechen wollten und die uns für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts als wichtig erschienen. Themen wie Bildung zum Beispiel, der wir das Gefühl der Neugier zur Seite gestellt haben. Aber auch Themen wie die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, der unter dem Gefühl Solidarität rubriziert. Unter dem letzten Lemma, Zuneigung, muss ja von A, Angst bis Z irgendwie gehen, haben wir versucht, die Geschichte der europäischen Einigung nach 1945 gefühlshistorisch einzufangen, vom Bruderkuss sozialistischer Staatsoberhäupter bis zur komplizierten Beziehung zwischen Adenauer und de Gaulle. Beide Männer konnten von ihren Erfahrungen her nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem fanden sie unter dem Vorzeichen einer geteilten katholischen Religiosität zueinander. Beide knieten in der Kathedrale von Reims. Damit gaben sie der proklamierten deutsch-französischen Freundschaft eine persönliche Note, einen schwierigen Kuss. Diese Szene hat es wirklich in sich, weil offenbar Adenauer überhaupt nicht mit dieser Umarmung und den französischen Küssen gerechnet hatte und vollkommen entsetzt irgendwie einfach nur so die Lippen spitzte. Dieses Thema der Zuneigung zwischen Staats, also im wahrsten Sinne Zuneigung zwischen Staatsoberhäuptern oder Repräsentanten des Staates, die natürlich nicht verantwortlich sind dafür, dass es dann den Élysée-Vertrag gab. Da gab es ganz andere Hintergründe und Motive. Ist aber eins, was dann auch nicht auf der Ebene verblieben ist, denn letztendlich haben diese Verträge, gerade der deutsch-französische Vertrag, aber auch die EU-Verträge später, ist ja auch erlaubt, dass ganz normale Bürger wie Sie und ich in diese Freundschaftsbeziehung, Zuneigungsbeziehung zu den Angehörigen anderer Nationen einbezogen worden sind über Reisen, über Städtepartnerschaften, über Jugendaustausch und, und. Sie dürfen und müssen, nee, müssen nicht, Sie dürfen sich nun selber ein Bild davon machen, ob die ausgewählten Gefühle und die Konstellationen, in die sie eingebettet werden, tatsächlich aussagekräftig für die deutsche Geschichte der vergangenen 100 Jahre waren. Ihre Meinung interessiert mich, und zwar wirklich. Bitte sagen oder schreiben Sie sie mir. Ich sollte noch nachschieben, dass diese Gefühle selbstverständlich kein Monopol der Deutschen sind. Obwohl man in angelsächsischen Ländern oft und gerne von The German Angst spricht, ist Angst kein deutsches Gefühl oder gar eins, was die Deutschen vor anderen Nationen auszeichnet. Andererseits sind manche Gefühle, zum Beispiel das der Geborgenheit, schwer transferierbar. Da die Ausstellung auch in anderen Sprachen gezeigt wird, in Englisch, in Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, gab es Übersetzungsschwierigkeiten. Ich habe das selber gemerkt, als ich nicht die arabische Übersetzung kontrolliert habe, aber die englische zumindest. Und habe also am meisten rumgestrichen in dem Text über Geborgenheit, den die mit Emotional Security übersetzt haben. Und das ist nicht das, was man Geborgenheit meint. Und wir haben es dann als, oder ich habe es dann als Belonging formuliert, ist aber auch nicht das Gleiche wie Geborgenheit. Auch Heimat ist unglaublich schwer übersetzbar. Beides sind Gefühle, denen ihre Geschichte anhängt. Eine Geschichte, die mit Heimatverlust aufgrund von Vertreibungen und Fluchtbewegungen nach 1945 ebenso einhergeht wie mit dem Versuch, jenseits des Nationalstaats eine regionale Verbundenheit, gerade hier im Südwesten ja sehr stark, zu reklamieren. Das beweist einmal mehr, dass Gefühle tatsächlich kultur- und geschichtsabhängig sind. Zugleich zeigt es, dass Gefühle auch geschichtsmächtig sind, dass sie den Gang der Geschichte beeinflussen. Denn mit dem Heimatgefühl der Vertriebenen wurde nach 1945 ebenso Politik gemacht wie mit dem Ekel, den deutsche Volksgenossen während des Dritten Reichs angeblich gegenüber jüdischen Parasiten empfanden. Oder den der CSU-Politiker Franz Josef Strauß 1978 gegen die als Ratten und Schmeißfliegen verunglimpften Linksintellektuellen mobilisieren wollte. Übrigens nicht nur er, sondern Herr Stoiber hat ihm fleißig beigepflichtet. Dass er damit mit dieser Ekelpropaganda keinen Erfolg hatte und dass selbst konservative Zeitungen wie die Welt sich gegen diese Mistgabelsprache, wie die Welt formulierte, auflehnen. Und die Welt war damals, 1978, noch eine andere Zeitung als heute, muss man sagen, viel konservativer. Das ist, wenn Sie mich fragen, eine der positivsten Errungenschaften bundesdeutscher Demokratie und Gefühlskultur, einer Kultur, die mit der Verkündigung des Grundgesetzes vor genau 70 Jahren begann. Vielen Dank.